Ja, guten Abend. Wir bringen heute den Werkzusammenhang eines Autors zur Sprache, dessen Name selten genannt wird. Ich weiß nicht, ob viele von Ihnen diesen Namen Adolf Quetelet schon einmal gehört haben. Mitte des 19. Jahrhunderts war er weit über Fachkreise hinaus bekannt und die mathematisch angeleitete Methodenrevolution, die sich mit dem Namen Quetelets verbindet, strahlte in eine Fülle von Disziplinen aus. Im Nachhinein wird man sogar sagen können, Quetelets Name steht für einen epistemischen Einschnitt, womöglich für einen der vielleicht wirkungsvollsten Schritte, den Mathematik überhaupt je in ein Anwendungsfeld hineingetan hat. Dieser Einschnitt gehört zu den direkten Entstehungsbedingungen der Soziologie und mit ihm verwandelte sich in sehr kurzer Zeit der gesamte Bereich des politischen Wissens bis heute. Es entstanden die uns heute vertrauten öffentlichen Selbstwahrnehmungstechniken des modernen Sozialstaates. Quetelet formulierte nämlich das Grundschema einer neuen Mathematisierung des Sozialen. Die Gewissheit, es gebe da eine Art Naturobjekt namens Gesellschaft, das sich in einer bestimmten Logik der Beziehung des Ganzen zu seinen Teilen zeigt und messen lässt und das damit zum Gegenstand ganz neuer politischer Technologien werden kann, wie François Eval es genannt hat. Also das Stichwort politische Technologien in dem Zusammenhang. Im Zuge des überwältigenden Erfolges desjenigen wissenschaftlichen, aber auch populären Diskurses, dem er maßgeblich seine Instrumente und Sprache verliehen hat, wurde Adolf Quetelet bemerkenswerterweise schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitgehend vergessen. Die Gründe sind sicher vielfältig und ich komme auf diesen Punkt nachher noch mal kurz zurück. Betrachten wir zunächst das Tun und die Texte Quetelets. Will man sein Arbeitsgebiet in mathematischer Hinsicht charakterisieren, so handelt es sich um das Feld der Wahrscheinlichkeitsrechnung, also der Zufallsmathematik, die im 17. Jahrhundert mit Pascal und Jakob Bernoulli zunächst auf der Basis von Überlegungen zum Würfelwurf entstand und die sich im 18. Jahrhundert nicht nur weiterentwickelte, sondern auch bereits eine Fülle von Anwendungsgebieten suchte. Im entstehenden Versicherungs- und Rentenwesen, in den Diskussionen um Wahlrechtsfragen, in der Rechtsprechung überhaupt, in Fragen des Außenhandels und in der entstehenden Bevölkerungspolitik, indem man nämlich die Frage der Geburtenzahl, der Zahl der Todesfälle und der aktuellen Kopfzahl der Bewohner eines Territoriums als Grundgröße der staatlichen Ökonomie erkannte und auch als eine Größe, die es zugunsten einer guten Polizei wissenschaftlich möglichst fundiert zu steuern galt. Die moralische Problematik dieser nun neu entdeckten Steuerungsmöglichkeit, aber auch gefühlter Steuerungsnotwendigkeit, die moralische Problematik, die sich hier auftat, machten insbesondere die spektakulären Berechnungen des britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus deutlich. Malthus rechnete erstmals 1792 vor, dass eine Population, die sich ohne Armut, Kindersterblichkeit, Krankheit und Hunger vermehren würde, in kürzester Zeit so schnell wachsen würde, dass sie das Gemeinwesen ruiniert. Regierungen müssten das Bevölkerungswachstum bremsen und Armut und Kindstod seien daher nützlich. Das war die malthusianische Botschaft. Für das gerade frisch aufgeblühte Fortschrittsdenken der aufgeklärten bürgerlichen Öffentlichkeit der damaligen Zeit waren Malthus' Thesen ein Schock und eine Provokation. In der reinen Mathematik spielte die Musik woanders. Durch die Arbeiten der Mathematiker Pierre-Simon Laplace und Johann Carl Friedrich Gauss wurde die mathematische Behandlung der Wahrscheinlichkeiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf eine neue, gesicherte Grundlage gestellt, die man so umschreiben kann, dass nun erstmals die allgemeine Verteilung zufälliger Ereignisse in gesetzmäßiger Form fassbar schien. unterstellt man, so die entscheidende These, dass es einen reinen Zufall gibt, der auch ein mathematisches Konstrukt ist, unterstellt man das und nimmt man an, dass eine hinreichend große Zahl von Einzeleinflüssen auf als zufällig bestimmt zu betrachtende Variablen wirkt, so nimmt die gemessene Verteilung dieser Variablen, je mehr Messdaten ich habe, umso genauer die Form einer Glockenkurve, einer sogenannten Binomialverteilung an. Sie kennen diese Kurve alle. Das ist also so eine, ja, die Normalkurve, symmetrisch. Nein? Na gut, das können wir dann vielleicht noch nachtragen. Also Sie kennen vor allem die grafische Seite dieser Kurve, nehme ich an, mit dieser typischen Glockenform. Sie wird später, am Ende des 19. Jahrhunderts, dann Normalverteilung heißen. Und sie gehört, auch wenn eine ihrer wichtigsten Voraussetzungen, nämlich die Annahme eines real existierenden Zufalls, also eines deterministischen Universums, in der Zeit nach Laplace eigentlich schon bald wieder verloren geht, bis heute zu den wichtigsten Errungenschaften der Mathematik, diese Hypothese der Normalverteilung. Lambert Adolf Jacques Quetelet, 1796 bis 1874, geboren in Gent, also im flämischen Teil Belgiens, wo er auch studiert, ist nun ebenfalls Mathematiker und eine Generation jünger als Gauss. Quetelet promoviert über Kegelschnitte, wird 1815 Dozent der Mathematik, arbeitet dann am Belgischen Landesamt für Statistik und wird 1828 Direktor einer unter seiner Leitung errichteten Sternwarte in Brüssel. Trotz dieses astronomischen Hauptberufs ist Quetelet ab 1841 Präsident der Statistischen Zentralkommission für Belgien. Und das kommt nicht von ungefähr, denn in der Zwischenzeit kennt man ihn nicht nur unter Fachgelehrten, sondern auch in einer breiteren Öffentlichkeit und in der Politik durch einige aufsehenerregende Publikationen im Bereich der mathematischen Statistik. Aufsehenerregend sind Quetelets Arbeiten, weil sie sich von vornherein auf die Frage der Anwendung der neuen probabilistischen, also wahrscheinlichkeitstheoretischen Instrumente konzentrieren. Quetelet interessiert sich dabei insbesondere für die Bedeutung der zufallsmathematischen Verfahren für denjenigen Bereich, für den die Mathematik als sogenannte politische Arithmetik bis dato einen eher fragwürdigen Ruf hatte, nämlich für die Bedeutung der wahrscheinlichkeitsmathematischen Verfahren für den Bereich der staatlichen Sozialpolitik. Mit großem Schwung ergreift Quetelet die wahrscheinlichkeitsmathematischen Werkzeuge seiner Zeit und entwickelt sie an Anwendungsbeispielen in einer solchen Form weiter, dass auch Juristen, Verwaltungsleute und der mathematisch mehr oder weniger unbedarfte Politiker damit arbeiten kann. Abhandlung über soziale Physik heißt nach diversen kleineren Arbeiten Quetelets erstes umfassendes Werk, das 1835 erscheint. Soziale Physik, das ist nicht als Metapher gemeint. Tatsächlich will und kann Quetelet seinen Lesern die Augen dafür öffnen, dass mit einem richtig gehandhabten statistischen Werkzeug sich eine quasi physikalische Natur der Gesellschaft ermitteln lässt. Denn es gibt nicht nur verborgene Gesetze des sozialen Ganzen, sondern eben, das ist die These und auch das, was Quetelet zu plausibilisieren vermag oder zu plausibilisieren versucht, aber auch vermag, diese Gesetze sind eben Gesetze einer Natur im physischen Sinne, also Gesetze quasi eines aus Menschen gebildeten Gesellschaftskörpers. Gern verwendet Quetelet die Astronomie als Leitbild, um den Optimismus zu verdeutlichen, den gerade der an die Suche nach präzisen Gesetzen gewöhnte Astronom in Bezug auf das Finden ähnlich präziser Gesetze für die Welt der Menschen empfindet. Schon immer hätten Astronomen ihre Suche nach harmonischen Gesetzmäßigkeiten auch auf andere Gebiete als auf den Himmel gerichtet, schreibt Quetelet. Kepler etwa habe sich mit dem Pulsschlag befasst und die ersten Mortalitätstafeln, also die ersten Sterbeverzeichnisse, stammten von dem Astronomen Halley.
Die Astronomie zeigt eine so wunderbare Übereinstimmung unter den Resultaten der Beobachtung und denen, welche das Weltsystem regieren, dass es gewiss nicht befremdend sein kann, wenn der Astronom an Gesetze der Natur glaubt und es wagt, auch die zu bestimmen, die sich auf die belebten Wesen beziehen, welche die Oberfläche der Kugel, die der beständige Gegenstand der Forschung ist, bewohnen und deren Geschlechter sich mit einer solchen Ordnung folgen. Man darf sich also nicht wundern, wenn er seine Hoffnungen höher erhebt und auf die politischen und moralischen Wissenschaften dieselbe auf Beobachtung und Rechnung gegründete Methode anzuwenden versucht, die ihm in den Naturwissenschaften so wesentliche Dienste geleistet hat.
Quetelet wählt seine Beispiele für die Untersuchung der belebten Wesen auf der Oberfläche der Kugel Erde zunächst aus dem Bereich der körperlichen Beschaffenheiten des Menschen. Und er verbindet dies mit einem Appell für einen Perspektivenwechsel. Man benötige etwa im Bereich der Körpergrößen und auch der physiologischen Daten des Menschen nicht primär ein Wissen über die ungewöhnlichen Fälle, die Kranken, sondern man benötige ein Wissen über alle, auch die gewöhnlichen Fälle und die Gesunden. Gerade in der Heilkunde habe man sich auf die Anomalien konzentriert und dadurch zu oft den Normalzustand aus den Augen verloren. Man habe, erstaunt über die unendlichen Varietäten der Einzelnen, die Hoffnung aufgegeben, mitten unter diesen Varietäten allgemeine Typen für die verschiedenen Alter und regelmäßige Gesetze von deren Verbindung zu erkennen.
Man kann, um die künftigen Fortschritte dieser Wissenschaften und die Kenntnis des Menschen im Allgemeinen zu erleichtern, sich nicht genug beeilen, schon jetzt alles an ihm zu messen, was durch Maße und Zahlen geschätzt werden kann, wobei man sorgfältig von den Ursachen Rechnung zu erhalten hat, durch die die Resultate verändert werden können. Solange es auf das Physische ankommt, fehlen weder Mittel noch Methoden der Messung. Was kann einfacher sein, als den Wuchs der Menschen in den verschiedenen Altern zu messen, sein Gewicht anzugeben, seine Kraft durch Kraftmesser zu schätzen und so weiter.
Am Beispiel der Körpergröße von Männern und Frauen und auch an Tabellen über den Gesundheitszustand von Rekruten zeigt Quetelet, dass in der Tat nicht nur die Messzahlen, sondern auch eine bestimmte Verteilung von Eigenschaften mit atemberaubender Regelmäßigkeit wiederkehrt. Die Körpergröße von Männern und Frauen etwa steigt bis zu einem gewissen Alter und sinkt dann wieder, wobei die Differenz zwischen den Geschlechtern präzise erhalten bleibt. Was aber genau heißt Körpergröße, wenn wir von Größenverhältnissen sprechen? Als die ersten Europäer, so Quetelet, seinerzeit den Fuß auf den Boden der südatlantischen Sandwich-Inseln setzten, waren sie erstaunt über die Schönheit und die Größe der Einwohner, die sie dort antrafen. Aber
die Behauptung, die Bewohner von Sandwich sind groß, schließt schon mehrere Voraussetzungen ein. Erstlich kann ein Gegenstand nur im Vergleich mit einem anderen derselben Art groß genannt werden. Also die Sandwich-Bewohner überhaupt überragten den Wuchs der sie beobachtenden Europäer. Welches war aber die Größe dieser letzteren? Es waren gewiss darunter eben sowohl große wie kleine und Leute mittleren Schlags. Man wollte doch nicht von allen gleichzeitig sprechen, sondern hatte offenbar nur die am meisten gemeinschaftliche, das ist die von mir als mittlere Größe im Verhältnis zu den anderen bezeichnete, im Auge. Aber so ist die Lage der Dinge, dass zu keiner Zeit und bei keinem Volke bisher noch daran gedacht wurde, die menschliche Mittelgröße und nicht weniger sein Gewicht und die übrigen ihn betreffenden Machtverhältnisse festzustellen. Cäsar erzählt uns von dem hohen Wuchs der Gallier, der derjenigen der Römer weit überragte. Aber auf diese unbestimmte Ausführung beschränkte er sich auch. Selbst heutzutage ist man kaum weiter in Vergleichung der Völker hinsichtlich ihrer Körpergröße. Und doch stehen uns weit weniger Entschuldigungen in diesem Betracht zur Seite als den Alten. Die Theorie der mittleren Größe war ihnen sozusagen gänzlich unbekannt, während wir im Gegenteil mit deren Gebrauch völlig vertraut sind. und demselben größtenteils die Vervollkommnung der Beobachtungswissenschaften zu danken haben. Es wäre wahrscheinlich endlich an der Zeit, diese Methode auch in die Wissenschaft von Menschen einzuführen und die konstanten Erscheinungen festzustellen, die ihn charakterisieren.
Die Theorie der mittleren Größe, das ist nun Quetelets Domäne. Dass wir Durchschnittsgrößen bilden können, ist zwar praktisch durchaus hier und da eine immer schon genutzte Tatsache, aber in Bezug auf die menschlichen Verhältnisse hat man damit bis zu seiner Zeit noch niemals wirklich ernst gemacht. Mit anderen Worten, die Politik muss erstens systematisch Messgrößen erheben, Messgrößen aller. Sie muss zweitens aber auch mit diesen Messgrößen arbeiten. Sie muss die Menschen einer Population unter dem Gesichtspunkt der Mittelwerte ihrer verschiedenen Eigenschaften als in einer berechenbaren Weise verteilten Masse von typischen Eigenschaften interpretieren. Und mehr noch, nimmt man alle typischen Eigenschaften zusammen, so lässt sich ein mittleres Wesen konstruieren, ein homme moyen, ein mittlerer oder Durchschnittsmensch, der gleichsam die typischen, also die häufigsten Eigenschaften, zum Beispiel des Bürgers eines bestimmten Staates, auf sich vereint.
Durch Zusammenstellung der sämtlichen Personen desselben Alters und Geschlechts und indem man das Mittel ihrer besonderen konstanten Erscheinungen nimmt, erhält man konstante Erscheinungen, die ich einem fiktiven Wesen beilege, das ich den mittleren Menschen, l'homme moyen, des betreffenden Volkes nennen möchte.
Der mittlere Mensch, der Durchschnittsmensch als Kalkulationsgröße für die Politik. Diese Erfindung und auch geniale Wortprägung ist wahrscheinlich die populärste Leistung Quetelets. Sie rief auch schon zur damaligen Zeit sofort Kritiker und politische Befürchtungen auf den Plan. Denn zwar kennzeichnet Quetelet, das haben Sie im Zitat deutlich gehört, den mittleren Menschen nicht als reale Erscheinung. Ihm ist sehr wohl klar, dass jeder empirische Mensch sich im Zweifel stets hier und da ein wenig vom Durchschnittsmenschen als einem bloßen Modellfall unterscheiden wird. Der mittlere Mensch ist einfach nur ein personifizierter Mittelwert. Aber Quetelet empfiehlt der Politik, sich nach diesem und damit eben nach dem mathematischen Konstrukt und nicht nach den leibhaftigen Einzelfällen zu richten. Und er belässt es nicht bei den physischen Eigenschaften, wenn es um diesen mittleren Menschen geht, sondern auch das menschliche Verhalten weist ja dieselbe Regelmäßigkeit auf. Es lässt sich womöglich sogar noch besser mitteln als die bloße Naturerscheinung. So gehen etwa, dieses berühmte Beispiel verwendet bereits Laplace, in jedem Jahr fast die gleiche Zahl von Briefen durch die Post der Stadt Paris. Und das doch, obwohl jeder Einzelne von uns ganz und gar selbst entscheidet, wann er einen Brief schreibt und ob überhaupt. Ja, sogar die Zahl der schlecht adressierten und daher unzustellbaren oder die Zahl der nachlässig zugeklebten Briefe ist in jedem Jahr nahezu gleich. Es gibt hier also Gesetze. Selbst dort, wo wir jeweils einzeln einen freien Willen betätigen, spricht alles dafür, dass der freie Wille im Großmaßstab gleichsam verschwindet.
Individuen und individuelle Handlungen müssen sich, wie wir schon bemerkt haben, vor unseren Augen verlieren, welche nur Massen betrachten. Nun zeigt die Beobachtung, dass für diese die Wirkungen des freien Willens verschwinden und man nur die Resultate an dem erkennt, was Natur, bürgerliche Einrichtungen, erbliche Gewohnheiten, das Klima und gesellschaftliche Verhältnisse unter den Menschen hervorbringen.
Körperliche Konstitution, menschliches Verhalten. Nach Quetelet lassen sich auch die moralischen Verhältnisse einer Nation oder einer Region, ihr Eheschließungsverhalten, ihre Kriminalitätsrate nach dem Modell des mittleren Menschen und dazu der Streubreite der jeweiligen Extreme erfassen. Ausdrücklich fordert Quetelet die Etablierung einer Moralstatistik, einschließlich einer Kriminalstatistik, als Wissenschaft wie auch als Ressort des Regierens. Und er findet gerade für die schockierenden Regelmäßigkeiten im Feld der Kriminalität erneut eine griffige Formel. Jede Gesellschaft habe ein Budget der Kriminalität, einen traurigen Haushalt des Übels. Die kriminelle Handlung ist im Einzelnen zwar willentliches Resultat und so gesehen frei. Dennoch ist es eigentlich die Gesellschaft, der Gesellschaftskörper, der ein bestimmtes, für seinen momentanen Zustand typisches Aufkommen an Verbrechen aufweist. Auch diese Botschaft war, wie man sich denken kann, umstritten. Ist Kriminalität etwa ein Naturgesetz? Soll man vor dem statistisch erwiesenen alljährlichen Hang zum Verbrechen am Ende also gar politisch resignieren? Quetelet betont das Gegenteil. Richtig verwendet wird das Gesetz der Notwendigkeit, das uns auf den ersten Blick erschreckte, gerade im Gegenteil ein trostbringendes Gesetz und das einzig mögliche Pfand der gesellschaftlichen Verbesserung, schreibt er. Denn man wird das Instrument der Mittelwertbildung ja nicht nur zur Festschreibung der beobachteten Verhältnisse nutzen wollen. Die Statistik kann und soll der Politik vielmehr gerade auch die möglichen Eingreifpunkte in die gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Veränderbarkeit anzeigen. Etwa, wenn die Kindersterblichkeit oder ein bestimmtes kriminelles Verhalten aufgrund bestimmter Maßnahmen sinkt oder zum Sinken gebracht werden kann. Ich möchte nun nicht viel mehr zum Theorem des Durchschnittsmenschen sagen und auch nicht zu Quetelets Mathematik. Er spricht von einem Gesetz der zufälligen Ursachen, das wir überall aufspüren können, weil es tatsächlich überall den Körper der Gesellschaft durchziehe. Das kann man mathematisch kritisieren, was auch relativ schnell geschehen ist. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf ein raffiniert angelegtes Vergleichsbild lenken, mit dem Quetelet den Wahrheitswert seiner Methode und auch die neue Realität seines Gegenstandes illustriert. Die Realität der Gesellschaft als einem Naturobjekt analog zu Objekten der Physik. Vielleicht sollte man auch sagen, dass Quetelet den springenden Punkt seiner neuen Mathematik regelrecht inszeniert in diesem Vergleichsbild, nämlich die zentrale Frage, wie komme ich denn von der Perspektive der vielen ungleichen Einzelfälle tatsächlich zu jenem errechneten Gleichklang im Großen, zu jenen gesetzmäßigen Erscheinungen, die im Großmaßstab plötzlich zutage treten. Also der springende Punkt ist ja die Frage, wie komme ich vom einen zum anderen? Was für eine Verbindung besteht zwischen dem einen und dem anderen? Quetelet vergleicht an der Textstelle, die ich meine, die Instrumente der Durchschnittswertberechnung mit einem Auge. Der Bevölkerungskörper ist aus Zahlen gemacht, aber dennoch können wir ihn sehen. Die Gesetze, räumt Quetelet ein, welche den einzelnen Menschen betreffen, sind wesentlich verschieden von jenen, welche ihn an die Menschheit ketten. Das mache das Studium der Sache schwierig. Um etwas richtig zu beurteilen, müsse man einen Standpunkt einnehmen, der alle Einzelheiten seines Gegenstandes erfasse. Wie die Beschränktheit unseres körperlichen Auges nur einen gewissen Kreis von Gegenständen in entsprechender Entfernung zu umfassen gestattet, so sei leider auch unser geistiges Auge beschränkt. Stellt er fest, und nun folgt ein längeres Zitat.
Wenn ich vom Verdecke eines Schiffes aus meine Blicke über den Ozean schweifen lasse, so erblicke ich unendliche Strecken, welche majestätisch an mir vorüberziehen, ohne dass ich die Stelle erkennen kann, wo sie ihren Ausgang genommen haben, noch die, wo sie ihr Ende erreichen. Wenn ich alsdann vom Schiffe herabsteigend in einem kleinen Boote etwa in gleicher Höhe mit der Meeresfläche meinen Standpunkt nehme und meine Aufmerksamkeit auf die kleinen oszillierenden Bewegungen richte, welche die Oberfläche des Wassers kräuseln, so verliere ich sofort das großartige Schauspiel, das mich zuvor beschäftigt hat. Noch mehr gewiss, wenn meine Blicke eine Ausdehnung umfassten, welche die Grenzen der mich tragenden Welle überschreitet, aber ich sehe eine Unendlichkeit von Einzelheiten, welche mir entgangen wären. Ganz so verhält es sich mit dem Schauspiel, welches die Völker darbieten. In einer gewissen Entfernung gesehen tauchen sie auf, drängen sich in buntem Gemenge und folgen ihren Bestimmungen, ohne dass man in den meisten Fällen Anfang und Ende erfassen können. Die eine heftig und stolz, die anderen biegsam, geschmeidig und in ihren wunderlichsten Formen sich entfaltend. Die individuellen Eigentümlichkeiten aber sind kaum bemerkbar. Um sie zu erforschen, muss man seine ganze Aufmerksamkeit auf sie konzentrieren. Auf die Gefahr hin, den unermesslichen Anblick des so durchschifften Völkerozeans zu verlieren. Es gilt, rasch ihre flüchtigen Gestaltungen festzuhalten, welche nur selten über eine gewisse Entfernung hinaus wirken. Aber diese Wellen selbst, unter deren Bild wir uns die Völker vorstellen, sind nichts neben einer riesigen Woge, neben der Flut, welche den Ozean beherrscht und auf ihrem Triumphzuge majestätisch langsam über ihn hinwälzt. Gerade ebenso verschwinden die einzelnen Völker vor der Menschheit im Ganzen. Der gewöhnliche Blick kann diese universelle Bewegung nicht fassen. Man könnte nicht hoch genug seinen Standpunkt wählen, um sie zu begreifen, und das Auge hätte nicht durchdringende Kraft genug, um deren Phasen verfolgen zu können. Hier muss uns die Wissenschaft zu Hilfe kommen und die Schwächen unserer Sinne ergänzen. Dann sehen wir die großen Naturgesetze sich offenbaren, und ihre Tätigkeit findet sich hier viel deutlicher ausgesprochen als in dem Spiel der Wellen, welche unter dem Einflusse untergeordneter, meist unbekannter Ursachen sich bilden, in tausenderlei Formen sich gestalten und wieder zerfallen, indem sie sich an anderen Wellen kreuzen oder sich an den Felsenriffen brechen. In diesem Sinne kann man, je nach der Höhe des Standpunkts, das großartige Schauspiel des Meeres unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Und so kann auch das menschliche Geschlecht zu den verschiedensten Studien den Stoff bieten. Damit solche Forschungen aber vollständig seien, muss man nach Betrachtung der Einzelheiten seinen Standpunkt so oft zu verschieben wissen, bis man auf dem Punkte angelangt ist, wo man die Dinge in ihrer Totalität und in ihrer größten Allgemeinheit erblicken kann.
Wenn wir genau hinhören, unterscheidet Quetelet hier drei Perspektiven. Erstens, wir können im Meer ganz nah dran sein, in einem Boot, und sehen dann ganz kleine Wellen, die ihrerseits quasi nur die unruhige Oberfläche von majestätischen, größeren Wogen sind, die wir sehen könnten, wenn wir uns auf dem Verdeck eines höheren Schiffes befänden. Für die Logik des Gleichnisses entscheidend, während ich im Boot bin, sehe ich, das wäre der zweite Aspekt, dieses großartige Schauspiel der Wogen bis zum Horizont überhaupt nicht. Schon die erste Woge begrenzt meine Rundumsicht. Aber noch die Sicht vom höheren Bootsverdeck aus, also die Perspektive, in der ich nicht mehr die kleinen Wellen, dafür aber die großen Wogen und über die großen Wogenkämme hinweg sehe, ist ihrerseits begrenzt. Verschieben wir den Standpunkt noch höher, so entfernen wir uns jedenfalls noch weiter vom Wasserniveau. Quetelet erreicht hier gewissermaßen die Grenzen seines Bildes. Er sagt ja auch, man kann diesen ganz hohen Standpunkt eigentlich kaum einnehmen. Heute würden wir vielleicht an den Flugzeugblick denken oder an Satellitenbilder. Wir kennen auf dieser dritten Ebene dann von ganz weit weg eine einzige langwellige Woge, die Flut, wie es im Zitat hieß, die ihrerseits den ganzen Ozean noch einmal bewegt. Vielleicht steht uns, seit wir alle wissen, wie Tsunamis sich bilden, in der Tat vor Augen, dass unterhalb seiner Oberflächenwellen das Meer auch als Gesamtmasse und Gesamtvolumen noch einmal eine Bewegungsdimension hat. In der Tat teilt Quetelet den Gegenstand seiner sozialen Physik in diese drei Untersuchungsniveaus auf. Es gibt die Menschen, die Ebene der kleinen Wellen, auf die man seine ganze Aufmerksamkeit konzentrieren kann, um dann allerdings bereits die große Dünung des Meeres aus den Augen zu verlieren. Dann gibt es zweitens die Ebene der Völker oder Nationen, die wir betrachten, indem wir von den kleinen Wellen absehen. Das war das Niveau des Verdecks des Schiffes. Und drittens gibt es die Ebene der Menschheit, die noch einmal einen weiteren Abstraktionsschritt erfordert. Hier muss uns die Wissenschaft zu Hilfe kommen und die Schwäche unserer Sinne ergänzen, heißt es im Text. Dass wir der Wissenschaft bedürfen, um überhaupt etwas, im Bild gesprochen, zu sehen, gilt allerdings natürlich bereits für die mittlere Ebene, für die statistischen Sachverhalte etwa des Nationalstaats, der Stadt Paris oder überhaupt größerer Populationen. Das Suggestive von Quetelets großartigem Vergleich steckt darin, dass er vermittelt zwischen dem natürlichen Auge, der Erfahrung des Einzelfalls einerseits und andererseits der mathematisch vermittelten Sicht auf die großen Wellen, und aufs Ganze gäbe es eine einzige bruchlose und gleichsam stufenlos hin und her gleitende Bewegung, eine Kontinuität. Wir wechseln die Perspektive, aber wir sind immer wir und auch das Objekt. Der Mensch, die Nation, die Menschheit, das wir von unterschiedlicher Warte aus betrachten, ist im Prinzip immer ein und dasselbe Wesen, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet. Der Zusammenhang des Sozialen ist eins. Die große Wassermasse, der Ozean, ein riesiger Körper, ist auf jeden Fall gegeben. Und die zum Einsatz gebrachte Mathematik, welche die großen Wellen messbar macht, scheint nicht mehr als eine bloße Ergänzung des gewöhnlichen Blicks zu sein. Das ist die Botschaft, die in diesem Vergleichsbild steckt. Im Text spricht Quetelet vom Auge der Wissenschaft. Gleichwohl ist Sehen genau nicht die Praxis, auf welcher die Wahrnehmung von Bevölkerung oder statistischen Variablen wie Kleinwuchs, durchschnittliche Wohnmobilität oder Delinquenz beruht. Im Gegenteil, am Anfang der Statistik steht nicht die spontane Evidenz des Sehens, sondern die mühsame und voraussetzungsreiche standardisierte Erfassung. Die Entscheidung für Messgrößen und Variablen, Behördenprotokolle, Registriersysteme, Zählungen, die Übersetzung von Geschriebenen in Ziffern, Tabellierungsverfahren und vor allem Algorithmen, nicht zuletzt zur Fehlereliminierung, also Rechenoperationen und nicht der Blick. Von Anschauung haben diese Vorgänge nicht viel, denn die Augen der Mathematik sind keine Augen. Wir haben es vielmehr mit Abstraktion und einer methodisch angelegten Mischung von Lese- und Rechentechniken zu tun, die genau genommen aus kunstvollen Handlungsketten besteht. Eine Widerlegung durch schlichte Erfahrung ist hier definitiv nicht vorgesehen. Falsch können Datenerhebung und Prozessierung der Daten allein dadurch werden, dass die Zahl der Fälle zu gering ist, dass also die Einzelfälle im Bild die kleinen Wellen noch den Blick verstellen. So erzeugt Statistik einen eingebauten Bedarf nach der großen Zahl, in welcher, wie es in einem früheren Zitat hieß, die Freiheit verschwindet und gerade deshalb das Gesetz, die verborgene Natur der Gesellschaft, hervortreten kann. Was da hervortritt, ist die objektiv ermittelte Natur, wie gesagt, der einen Gesellschaft, die im Bild des Auges gerade nicht ein bloßes Konstrukt sein soll, sondern die uns im Einzelfall, auch im Einzelfall, eigentlich trägt. Als der Körper, der die uns bewegenden Notwendigkeiten ausmacht. Die Gesellschaft enthält uns, auch wenn wir sie als eines nur mit jenem wissenschaftlichen Auge sehen können. Das ist eine weitere Suggestion, die in diesem Bild steckt. Viele kleine Körper sind der große, auch wenn wir letzteren nicht sehen können, und umgekehrt, wir als kleine Körper sind Teil des Großen, auch wenn wir darum in unserer Situation nicht wissen. Vergangene Durchschnitte ergeben ein Wachstum oder eine Schrumpfung, eine Degeneration dieses Körpers und so fort. Künftige mögliche Durchschnitte stecken mögliche künftige Qualitäten eines Ganzen ab, auch wenn der Einzelne es nie direkt sehen oder fühlen wird. Quetelets Erfindung liegt in der Glaubhaftmachung dieser unsichtbaren Realität. Quetelet versteht sein Hauptwerk, Du Système Social von 1848, als nur unvollständige Skizze.
Skizze einer neuen Wissenschaft, die sich Bahn brechen will und die Untersuchung des Menschen in seinen verschiedenen Vereinigungsstufen vom Individualitätsstande bis zum höchsten Gesellschaftsverbande, der die ganze Menschheit umfasst, zum Gegenstand hat. Jeder Verband schafft einen besonderen Körper, dem ein besonderes Leben innewohnt und der seine Geburt, sein Ende und seine Lebensbedingungen hat. Spezielle Gesetze liegen der Entwicklung dieser Körper zugrunde und regeln die Geschicke derselben. Der bemerkenswerteste Verband ist der eine Nation bildende. Keine einzige Lebensphase dieses großen Körpers darf unserer Prüfung entgehen. Man muss dessen ganzen Entwicklungsgang unter dem Gesichtspunkte der Physik, Moral und Intelligenz verfolgen. Ein solcher Körper hat seine eigene Physiologie. Er denkt, schreibt und spricht sich in seiner eigenen Weise aus. Er hat auch seine Verbrechen und seine Tugenden.
Tatsächlich hat Quetelet mit diesem neuen Naturalismus des Sozialen, der sich auf die Statistik als Methode beruft und sich dabei für die Arbeit mit Durchschnittswerten das Paradigma der Beobachtung zu eigen machen kann, etwas ungemein Machtvolles auf den Weg gebracht. Das Bild einer bloßen Verwendung des Auges, nicht aber der rechnerischen Konstruktion oder des Herantragens einer normierenden Vorschrift an das Material, macht die Konstruiertheit der errechneten Evidenzen tatsächlich vergessen. Mit seinem neuen Realismus des Unsichtbaren verschmilzt Quetelet die objektiven und die subjektiven Mittelwerte, also die Mitten, die an direkt gegebenen Objekten hängen, mit denjenigen, die sich erst nach Rechnung unter der Voraussetzung einer Normalverteilung ergeben, zu einer neuen, kompakten Einheit. In der Wortwahl des Wissenschaftshistorikers Ian Hacking müsste man sagen, Quetelet überbrückt den Widerspruch zwischen epistemischer und frequentistischer Wahrscheinlichkeit, eben indem er die Gesellschaft zu jenem einen Mehr erklärt, das wir nur eben aus unterschiedlichen Perspektiven und nicht eigentlich mit ganz unterschiedlichen Augen oder Werkzeugen sehen können. Ein und dasselbe Körperobjektgesellschaft realisiert sich im Kleinen wie im Großen, und sehr schnell, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, werden die Diskurse der entstehenden Techniken des statistikgestützten Regierens diesem neuen Objektgesellschaft eine harte, gegenwartsbestimmende Wirklichkeit verleihen. Wie bedeutend Quetelet rein als Mathematiker einzuschätzen ist, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Im deutschen Sprachraum war man vor allem stolz auf Gauss, und die angewandte Statistik wurde unter nationaler Perspektive als französische Errungenschaft betrachtet und irgendwie auch abgeschoben. Sie wurde zwar nicht minder benutzt, diese angewandte Statistik, aber in ihrer weltverändernden Bedeutung eher verdrängt. Weswegen erstens Jahrzehnte nach der französischen Soziologie auch in Deutschland eine Soziologie entstand und zweitens bis heute das Gewicht jenes epistemischen Einschnittes im deutschen Sprachraum unterschätzt wird, der mit der Verwandlung der Wahrscheinlichkeitsmathematik in eine Mathematik der Gesellschaft verbunden ist. Quetelet ist gleichwohl eine der wirkungsvollsten Figuren des 19. Jahrhunderts. Und zwar, das jetzt kann man auch sagen, unabhängig von seiner vielleicht zu diskutierenden mathematischen Bedeutung, als Schöpfer einer Sprache, die, so der Historiker Alain de Rosière, es ermöglichte, neue Objekte anzubieten die mit der Gesellschaft und deren Stabilität zusammenhängen. Das ist noch relativ vorsichtig ausgedrückt. Quetelet erlaubt es, die Statistik als vermeintlich strenge Wissenschaft im Gefolge der Wahrscheinlichkeitsmathematik als universelles Instrument zur Erfassung der unsichtbaren, aber dennoch eigentlichen Realität des Sozialen zu etablieren. Nicht Auguste Comte, der das Wort Soziologie und mit Blick auf sie auch den Ausdruck Positivismus prägte, sondern Quetelet ist es zu verdanken, dass im 19. Jahrhundert ein positiver oder auch positivistischer Diskurs über die Gesellschaft entsteht und dass dieser von Anfang an seinen Ort in der Politikberatung hat und mit den Erfassungstechniken des Wohlfahrtsstaates korrespondiert und mit diesen auch wachsen kann. Anders als andere Statistiker nach ihm ist Quetelet, wie in den vielen Zitaten zu hören war, Kosmologe. Und von dieser Grundinspiration eines Kontinuums zwischen physikalischer Natur und Sozialnatur, die er offen ausspricht, lebt sein zunächst einmal nicht auf Analysen, sondern nur auf die Bereitstellung von Daten konzentriertes Wissenschaftsideal. Man kann nun sagen, heute würde keiner mehr von einer Physik der Gesellschaft sprechen. Freilich, auch diejenige Soziologie, die sich nicht mehr wie Quetelet zu einem Naturalismus des Sozialen bekennt, verwendet in Grundsätzen sein wahrscheinlichkeitsmathematisches Instrumentarium. Dies ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Auf eine theoretisch nicht wirklich befriedigend zu Ende gedachte Weise leben die statistisch arbeitenden Disziplinen des Sozialen im Grunde durchaus ja, sei es nur als Arbeitsvorstellung, bis heute mit jenem quetelischen Bild vom Ozean, welches die Verbindung von kleinen und großen Wellen, ihr Vorkommen im gleichen Ganzen behauptet. Aus der Betrachtung der großen Zahlen emergieren neue Entitäten. Gerade jener Determinismus, den es im Großen gibt, während wir uns im Kleinen frei wissen dürfen, eigentlich ja eine paradoxe Konstruktion, ist uns heute ganz selbstverständlich, ohne dass wir wirklich diese Paradoxie heute mit theoretischen und ich würde auch sagen mit mathematischen Mitteln auflösen könnten. Wir sind heute vollständig gewöhnt, nicht nur an die Gesellschaft, sondern auch an die messbaren normalen Durchschnitte aller Phänomene in dieser Gesellschaft. Und wir lesen die Veränderung von Mittelwerten als Veränderung der Realität. Wir sind uns gewissermaßen natürlich sicher, dass es die Bevölkerungsexplosion gibt, dass die Deutschen immer dicker werden und dass das Impfrisiko bei einer Hepatitis-Impfung so niedrig ist, dass wir bedenkenlos eine solche Impfung auf uns nehmen. Wir sind auch daran gewöhnt, dass zu Zwecken der Steuerung, um gute Politik zu sein, unsere Politik immer mehr statistisches Wissen braucht. Zwar beklagen wir hier und da den Datenhunger von Behörden, aber wir haben längst vergessen, dass es nicht eine Art behördlicher Neugier und auch nicht einfach eine politische Problematik ist, mit der wir es hier zu tun haben, sondern dass es sich um eine direkte Konsequenz des Universalismus der statistischen Wissensform und der Versozialwissenschaftlichung oder vielleicht besser der Vermenschenwissenschaftlichung unserer Wahrnehmung vom Gefüge des Zusammenlebens und vom politischen Ganzen ist, auf das wir hier treffen. François Eval, ein Historiker, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe, spricht von einer Politik der Soziologie, auf die wir hier stoßen, in ihrem Instrumentarium. Und damit meint er wohlgemerkt eine Soziologie, die als Menschenwissenschaft im Stil einer angewandten, mathematisierten Naturwissenschaft agiert. Mit dem Paar Statistik-Wahrscheinlichkeitskalkül, so formuliert Eval, seien wir eingetreten, Zitat, in den Kreislauf eines beständigen Anwachsens immer zahlreicherer und präziserer Aufzeichnungen, in die Spirale der Beobachtung. Eine ständige und ständig erneuerte, sich selbst immer wieder in Schwung bringende Aufzeichnung. Die Utopie des unendlichen Inventars, der perfekten Zählung, der lückenlosen Erfassung. Erfassung des Sozialen. Das klingt pessimistisch und ist es auch. Ich denke jedoch, dass Quetelets angewandte Statistik nicht allein wirksam wurde, indem sie eine historisch beispiellose Dynamik der Datensammlung, heute nennen wir das Wissensgesellschaft oder haben uns als einen Aspekt von Wissensgesellschaft daran gewöhnt, in Gang setzte. Sondern es ist auch interessant, Quetelets Bild vom großen Ozean gleichsam umgekehrt zu lesen. Also zu lesen im Blick auf das, was das Bild enthält, wenn man die umgekehrte Richtung wählt, nicht vom Einzelnen zum großen Ganzen, wofür man die Zahlen aller braucht, sondern in die andere Richtung. Eine Logik der gesellschaftlichen Wechselwahrnehmung, die vor allem auf Normalitätswerten beruht, wirkt im Zweifel auch als ein wiederum normalisierender Rahmen auf die konkreten Situationen zurück. Man sieht nicht nur auf der Ebene der kleinen Wellen die großen nicht, sondern umgekehrt gehen die kleinen Wellen in den Szenarien verloren, die in der Perspektive aufs große Ganze verfertigt werden. Auch von daher zeigt Quetelets Vergleichsbild die ganze Zweischneidigkeit der Erfindung der Sozialstatistik und ihrer Gegenstandswelt. Kommen statistische Wahrheiten in den überschaubaren Kreisen wieder an, dann tragen sie die ganze Abstraktheit jenes neu errechneten Körpers der Gesellschaft in sich und in die Welt der sichtbaren, erlebbaren Individuen hinein. Vielen Dank.
Du darfst jetzt hier sitzen. Ja.
Also ich halte das schon sehr, für sehr relevant. Das wäre interessant, mal Es gäbe wahrscheinlich noch ein, zwei weitere, sagen wir mal so, so prototypische, so Grundvisionen aus der Zeit, die man ins Verhältnis zueinander setzen könnte. Es ist tatsächlich so, dass Quetelet an dem Punkt fast naiv wirkt. Also genau diese Frage, wie man von einem zum anderen kommt, nicht wirklich präzise auflöst. Auch mathematisch nicht wirklich präzise auflöst. Er gesteht zu, dass es den freien Willen gibt auf der Ebene der kleinen Wellen, also da, wo die Individuen sind, und es emergiert das Ganze, und der entscheidende Punkt bei ihm ist, dass er immer wieder, das war jetzt auch in vielen Zitaten zu hören, dass er immer wieder auf diesen physischen Verbund der Ebenen besteht. Das ist natürlich also eine Ontologisierung, die alle methodischen Fragen verwischt. Die mathematischen, aber auch natürlich die technischen Fragen der Datenerhebung und der Selektivität, die da von vornherein eingebaut ist und so weiter. Ich denke, dass das, also man könnte fast sagen, es ist der Unterschied ums Ganze. Vielleicht nicht wirklich. Ich habe mich gefragt, ob man sich diese Genügsamkeit der Sozialwissenschaften bis heute, dass sie dieses Problem eigentlich letztlich ungelöst lassen, wie sie die Ebenen im Verhältnis zueinander eigentlich konzipieren, ob man die sich dadurch erklären kann, was in der Tat fürs 19. Jahrhundert, also jedenfalls rund um Quetelet, naheliegt, dass man mit der Emphase einer sozialen Physik antritt und irgendwann die Sache ein bisschen ausdifferenziert und sozusagen den Anspruch der Physik fallen lässt, aber trotzdem weitermacht mit den Methoden, die sich in dieser ersten Phase ergeben haben. Das kann eigentlich kaum wahr sein, aber es wirkt eigentlich schon so. Und es passt vielleicht dazu, dass Quetelet mit seinen starken Bildern, die eben genau nicht irgendwie auf Einzelheiten gehen, auch nicht übrigens diesen Punkt eines Apparats oder dergleichen im Bild mobilisieren, sondern diese starken naturalistischen Assoziationen, das Meer, ne? dass das tatsächlich in entscheidenden Jahrzehnten wirklich Öffentlichkeiten bewegt hat. Also das wäre noch ein Thema für sich. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, wie ich mich da gerne auskennen würde. Die Wirkung Quetelets tatsächlich als Politikberater. Seine Texte sind fast alle eigentlich eher für eine breitere Öffentlichkeit geschrieben, als nun ausschließlich nur für Experten. Und sie sind auch gezielt so angelegt, dass sie quasi darum werben, dass der Verwaltungsmann oder auch der Politiker und so weiter sich mit dieser Materie vertraut macht und auch schnell erkennen soll, was man damit machen kann. Er war auch ein großer Organisator von Kongressen und so weiter, also hat als Vermittler agiert und hat diese Bilder auch dort eingesetzt. Und ich denke, dass sie darauf auch zugeschnitten sind. Aber das, was dabei rauskam, ist sehr mächtig, und ich würde sagen, also der Unterschied ist groß, aber möglicherweise ist doch Quetelet, was das angeht, der wirkungsvollere als Galton. Aber interessant sind natürlich, ich meine, das klang jetzt in deiner Frage ein bisschen so, als ob du das auch so etwas national kodieren würdest. Auch da könnte man natürlich drüber diskutieren. Also was die Deutschen angeht, ist es ganz, ganz klar. In Deutschland gab es sowieso das Problem, dass das Wort Statistik belegt war. Also Statistik hieß Staatsbeschreibung im Deutschen. Das heißt, es hatte mit Mathematik, mit Wahrscheinlichkeitsmathematik und so weiter gar nichts zu tun. Es gibt eine alte Schule oder fast, kann man sagen, Wissenschaft der Staatsbeschreibung. Das sind Autoren wie Achenwall und Schlözer und so weiter. Die haben also im 18. Jahrhundert, auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in Prosa Politikfelder beschrieben, würden wir heute sagen, ein bisschen polyhistorisch, also auch die alles Wissenswerte, was sozusagen über politische Länder, Regionen und Zusammenhänge relevant ist, zusammengetragen, und das hieß Statistik. Und als dann die sogenannte Tabellenstatistik aufkam, hat man sich im deutschen Sprachraum heftig dagegen gewehrt, das Wort zu übernehmen, aber auch die Disziplin anzuerkennen. Also das wurde tatsächlich, also unter dem Vorzeichen französische Tabellenstatistik oder politische Arithmetik als undifferenzierter Kram beiseite geschoben. Und sicherlich hat Malthus da auch eine Rolle gespielt. Und man hat versucht, an dieser in Prosa verfassten, viel vergeistigteren Form der Sozialwahrnehmung festzuhalten. Das war zwar 1830 dann etwa endgültig gelaufen, aber es gibt da sicherlich auch noch mal so ein deutschen Habitus sozusagen, den man dazu nehmen könnte.
Ja, also nur, was die Statistik dann im 20. Jahrhundert und die Weiterentwicklung in der wissenschaftlichen Psychologie angeht, da war Gordon anregender. Also die ganze Statistik orientiert sich dann an Erfahrungswerten, an diesen Modellen, ja, die von dort her entwickelt werden. Aber ich wollte was anderes fragen. Müsste man nicht doch viel grundsätzlicher das Bild Kettelés in Frage stellen, diese hierarchisch gestufte Weltauffassung mit dieser Ontologie und diesem Essentialismus, der dahinter steht. Und zwar, weil er mit einem Phänomen des Sozialen nicht klarkommt, das sind die sozialen Konflikte. Und die Gärten sozusagen, die müssen ja auch abgebildet werden. Und die bilden sich ja ab, so wie ich eine Statistik aufbaue. Was Einkommenshöhe angeht, was Krankheitsbilder angeht, was elaborierte Sprachen angeht. Also nicht, da spielen ja alle ganz wesentlich Konflikte rein. Und die Einheitlichkeit, glaube ich, die gibt es nicht in der Statistik. Ja, das scheint so irgendwie in der Öffentlichkeit so zu sein, dass wir so mit dem Bundesamt für Statistik sozusagen verbindliche Ordnungen hätten, von dem kleinsten bis zum größten. Aber im Grunde stecken dahinter, glaube ich, soziale Konflikte mit ganz unterschiedlichen Sichten. Ja, und da frage ich mich, ob man nicht sozusagen vielleicht vom Ansatz her da eine stärkere Kritik einbauen müsste.
Also ich denke, das gesamte Paradigma des Gesellschaftskörpers, so dann doch irgendwie organizistisch gedacht oder also physiologisch-physikalisch gedacht, wie das Quetelet vertritt, aber ja auch andere, ist dazu nicht geeignet, Konflikte. Also Konflikte als Konflikte vorkommen zu lassen. Das Modell, das da zur Verfügung steht, ist das der Pathologie, der Erkrankung. Also es gibt Abnormales, es gibt Wucherungen, es gibt Auswüchse, es gibt Probleme, ja, die also in der Analogie zum Körper, der an etwas leidet, im Modell vorkommen kann. Aber also das Paradigma-Konflikt passt da überhaupt nicht rein. Es ist eine andere Welt. Also es ist so sehr eine andere Welt, dass die Kritik vollkommen zutrifft. Da sieht man sozusagen schon der Grundanlage, also sozusagen der Leitmetapher dieses Modells an. Man wird im Zweifel mit der Vorstellung vom sozialen Körper, wie auch der Vorstellung einer sozialen Physik, die irgendwie physiologisch gedacht ist, so ist es ja bei Quetelet im Zweifel, nie auf antagonistische Phänomene eingehen können, die irgendwie nicht ins Schema krank, gesund oder normal, nicht normal passen.
Ja. Ob ich eine Normalverteilung rausbekomme oder nicht.
Ja, die typische Form, wie Konflikte in diesem Paradigma sichtbar gemacht werden, ist, indem man Meinungen erhebt und dann die Verteilung von Meinungen irgendwas, sagen wir, im Meinungskörper der Bevölkerung ausmacht und dann kann man das kartieren. Aber das ist natürlich auch dann wieder eine Deskription, die was ganz anderes beschreibt als ein Konflikt. Ich glaube allerdings, dass das Problem tatsächlich noch tiefer liegt, als dass es das sozusagen die Schuld der Statistik wäre. Ich denke, dass in der Tat sozusagen das Körpermodell der Gesellschaft das Grundproblem ist. Und das gibt es ja schon vor der Statistik. Also man kann der Streit der Organe oder so, da kann man vielleicht noch drüber nachdenken, aber das ist ja auch ein randständiger Punkt.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Quetelet von einer Physik des Sozialen spricht. Insofern, als ja die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu seiner Zeit und in der Geschichte eigentlich mit dem nichts zu tun hatte. Und war von Anfang an eine Methode, im Sozialen.
Also ich würde das nicht nur als strategische Wortwahl interpretieren. Zum einen ist interessant, der Begriff ist eigentlich geklaut, also Kant hat das auch schon verwendet, hat dann aufgehört von sozialer Physik zu reden, als Quetelet das wirklich bekannt gemacht hat. Also es liegt jetzt nicht nur an Quetelet und dass er Astronom war und so weiter. Ich denke, dass man das relativ ernst nehmen muss, dass das so gemeint war. Und der Kernpunkt war die Frage der Gesetzmäßigkeit. Also so gesehen kann man sagen, das ist der Link, sozusagen die Verbindung rüber zu den Naturwissenschaften und zur Physik. Aber das feiert er ja gerade. Das ist diese präzisen, die sind sogar präziser eigentlich noch im Sozialen, die Gesetze, als bezogen auf die natürliche Beschaffenheit des Menschen zum Beispiel. Das ist ein Punkt, den er ausdrücklich bestaunt. Die Körpergrößen variieren viel mehr als die Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie aus freiem Willen tun. Also dieses Beispiel der Briefpost, oder er bringt noch andere Beispiele, Eheschließung. Da ist also eine Harmonie drin, ja, die überbietet sogar noch die physischen Profile der Individuen. Ich denke auch, was die Geschichte der Würfelwurf-Mathematik angeht, man muss da vorsichtig sein. Das war nicht etwas Soziales. Erstens gab es den Begriff Gesellschaft und Soziales zu der Zeit noch nicht, aber auch von der Art von Realität, mit der man sich beschäftigte, wenn man diese Azar-Mathematik gemacht hat, also Würfelwurfberechnungen gemacht hat, da ging es um ein mechanisches Objekt, den Würfel und wie er fällt. Also das Objekt mit den Seiten und so weiter. Es ging nicht um das soziale Phänomen Glücksspiel. Es ging um die Natur des Glücks und des Zufalls. Und das ist schon ein physikalisches, wenn man so will, Objekt gewesen. Also wenn man das in der Realität irgendwo unterbringen will im 18. Jahrhundert, dann ist das eher ein physikalisches Objekt, also auf keinen Fall ein soziales. Es ist keine Soziologie des Glücksspiels oder so, die da dran hing. Insofern ist diese Herleitung gar nicht so eigenartig, wie das für uns vielleicht im Nachhinein scheinen mag. Und man muss eben auch bedenken, dass die Ausdifferenzierung der Wahrscheinlichkeitsmathematik ja in der Tat relativ spät passiert. Also dass sie zu dem wird, was wir heute kennen. Relativ lang hält sie sich im Bereich, sage ich mal, des Würfelwurfs und der Tabellierung von Ereignissen, wo man dann sich fragen kann, ist das jetzt ein natürliches Ereignis oder nicht, aber von der Methode her ist es erstmal kein großer Unterschied. Also insofern würde ich das neige ich dazu, das beim Wort zu nehmen, den Terminus soziale Physik. Natürlich ist es auch das Pathos dieser neuen Disziplin. Aber es ist auch das Pathos der entstehenden Soziologie. Die Soziologie ist, wenn man so will, zwar als Gesellschaftswissenschaft entstanden, aber ihr Pathos ist, dass sie als eine Naturwissenschaft der Gesellschaft entsteht und nicht als eine Sozialwissenschaft, wie wir Sozialwissenschaften heute vielleicht empfinden mögen, so als, Kommunikationswissenschaften meinetwegen oder als irgendwie für alles menschliche offene Wissenschaften. Nein, eine Naturwissenschaft der Gesellschaft. Das ist das Pathos der Entstehung dieser Disziplin.
Also ich glaube, wenn ich das so sagen darf, ich glaube, Sie haben recht, das Würfelspiel ist natürlich nicht als soziales Phänomen gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass es als physikalisches Phänomen gesehen wurde, weil einfach es mit dem Zufall zu tun hatte. Und der Zufall selbst war eigentlich halt damals als eben noch nicht wissenschaftlich behandelbar.
Ja, das war genau der Knackpunkt. Also ich meine, im Grunde die Schnittstelle von Mechanik und Zufallsmathematik ist es, ne? Ja, an sich ist es, also es gibt mehrere Durchschnitte, also Quetelet differenziert das auch, man kann reale Messungen. Man kann mit dem Wert aber arbeiten. Man kann zum Beispiel noch weiter gehen, ich habe das eben angedeutet mit dieser Tabellierung oder mit den Mittelwerten der Körpergrößen. Also man kann auch Mittelwerte zu Mittelwerten ins Verhältnis setzen. Also man kann mit denen wiederum arbeiten und so weiter. Also man kann das Spiel weitertreiben. Man muss nicht einen bestimmten Mittelwert festhalten und das ist sozusagen das Ende, sondern man kann Mittelwerte in weitere Rechnungen einsetzen, man kann eine ganze Welt, eine ganze Arithmetik oder was auch immer aus Mittelwerten entwerfen und aus denen heraus sozusagen wieder neue Phänomene generieren. Also etwa die Schrumpfung, das Kleinerwerden von Leuten, wenn sie älter werden, unabhängig vom Geschlecht, ja, das kann man ermitteln, wenn man tatsächlich Männer und Frauen misst und dann die Messreihen zueinander ins Verhältnis setzt. Also da werden dann schon Zahlen mit Zahlen ins Verhältnis gesetzt und nicht einfach nur Mittelwerte gewonnen.
Aber das ist ja einfach auf der gleichen Ebene. Also das ist ja, ich kann ja nicht zwei Ebenen miteinander vergleichen. Ich kann ja nicht sagen, auf der einen Ebene betrachte ich jetzt das etwas Schrumpf macht in meinem Mittelwert, und auf der anderen Seite kann ich kein Bild für die Welt dafür abschaffen. Also ich kann es nicht sagen. Das stimmt ja so nicht.
Ja.
Europa machen kann, aber nicht.
Bandbreite.
Die Ungeduld macht sich breit, wenn jeder gewisse Streuung überhaupt nicht überkam. Und ohne Streuung gibt es keine Synthese. Die Streuung gibt es nicht. Und wenn Sie nach Mittelwerten fragen, die Werte begleichen wollen, ohne Streuung geht das nicht. Ob die signifikant unterschiedlich sind oder nicht, 5,3%. Das ist erstens wissen, wie groß die Streuung ist. Und 5,3% mag sein, dass es überhaupt nicht signifikant ist. Deswegen definiert die Statistik zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist die Streuung und das zweite ist das Signifikanzniveau. Sie können sagen, diese Behauptung ist richtig mit 95% Wahrscheinlichkeit oder 99% Wahrscheinlichkeit. Also Sie können nicht sagen, Mittelwerte sind normal verteilt. Einzelwerte sind nicht normal verteilt. Wenn Sie, die Frage kam hier ja auch, wenn Sie irgendwo abschneiden, Statistik, dann ist es keine Normalverteilung mehr. Es ist keine Doppelwerte mehr. Sie passt, wenn Sie 100 Werte haben, noch unheimlich genau. Aber wenn Sie extrapolieren versuchen, auf den jüngsten Menschen, dann kommt es natürlich genau darauf an, ist es genau eine Normalverteilung oder eine logarithmische, eine Binomialverteilung oder was. Also da bin ich unruhig geworden, wenn man Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung ohne Spannung macht. Aber mir ist eine Frage, die mir genauso bleibt, wir haben uns seit langer Zeit mal in der Gesellschaft nicht eingeschränkt. Und ich hatte in dem Vortrag so das Gefühl, da kommt jetzt eine Definition, was Gesellschaft ist. Und am Schluss, und den Eindruck habe ich jetzt, es wird eine Gesellschaft diese Statistik definiert, aber die Gesellschaft definiert dann die Statistik und am Schluss zerfließt alles. Hat dieser Mensch wirklich eine Definition der Gesellschaft gefragt, dieser Statistik? Oder habe ich das falsch gehört?
Also im Prinzip ja. Des Sozialen müsste man wahrscheinlich präziser sagen. Aber im Prinzip ist das sein Zugang zur Gesellschaft.
Was ist die Gesellschaft? Ist sie definiert, sie
die Gesellschaft ist in der Tat dieses Phänomen mit den drei Ebenen, also Mensch, Nation, Menschheit. Und aus Quetelets Sicht ist das der erschöpfende Zugang zum Gegenstand. Das ist insofern interessant, als der Begriff Gesellschaft ja nicht so alt ist, wie wir denken. Also wenn man jetzt streng, auch wenn man auf die Begriffsgeschichte achtet, ist der Begriff Gesellschaft ja gar nicht so schrecklich viel älter. Ein bisschen älter ist er, im Deutschen haben wir das auch schon vor 1800, aber er ist nicht wirklich alt, er war früher, er stammt eigentlich aus dem Recht. Und ist da etwas vollkommen anderes. Also jedenfalls nichts, was man empirisch ermitteln kann und auch nichts, was eine Natur haben könnte oder messbar wäre oder dergleichen. Also eine Gesellschaft im rechtlichen Sinne kommt zustande durch bestimmte Regeln, die man sich gibt. Und der kann man beitreten, kann man wieder austreten und dergleichen. Also ein vollkommen anderes Phänomen. Und diese Gesellschaft als Objekt, also als empirisches Objekt, ist in der Tat was Neues. Und Quetelet gehört zu denjenigen, die sie erfunden haben. Also so zugespitzt würde ich es mal sagen. Zu dem Streuungsproblem, man könnte natürlich noch eine ganze Menge dazu sagen, auch die Fehlerfrage ist natürlich nicht irrelevant. Aber interessant ist, dass Quetelet das zunächst mal da relativ archaisch dran geht. Das kommt in der Zeit dann alles erst. Also das ist, ich habe auch diesen, ich muss das immer wieder nachlesen, weil ich mir das auch nicht merken kann, diese interessante Formulierung, die er da wählt, was für ein Naturgesetz er da nun dahinter sieht, das sind also Formulierungen, die noch relativ unbeholfen sind, in denen noch nicht alle der späteren Statistik dann geläufigen Selbstrelativierungen drinstecken. Also es ist noch nicht die normale Mathematik, die man 20 Jahre später hat, sondern deswegen ist er als Mathematiker auch umstritten. Weil das noch so etwas kükenhaft ist. Also er bringt das noch nicht wirklich alles zusammen, was wir so heute normal mit assoziieren an Zusatzangaben und so weiter.
Ich würde noch mal gerne kommentieren zu dem Verhältnis auch von Physik und dieser Art von Sozialstatistik, Sozialphysik. Ich glaube, in der Diskussion sind noch ein paar Punkte eigentlich deutlich geworden, warum diese Analogie durchaus richtig ist und warum tatsächlich hier so ein physikalisches Verständnis auf die Gesellschaft übertragen wurde. Und das wird sich schon dadurch, glaube ich, deutlich, dass er selbst in den Einzelteilen, das ich auch lesen durfte, davon sprach, dass in den Beobachtungswissenschaften das überhaupt schon so eine wichtige Rolle spielt, diese Art von statistischem Denken, dass es ja jetzt endlich an der Zeit wäre, das auch auf die Wissenschaft der Menschen, der Gesellschaft anzuwenden. Es gibt also offensichtlich schon, er bezieht sich hier schon auf Praktiken, ich weiß jetzt nicht genau, welche sich schon etabliert hatten, aber in dem Kommentar von Herrn Lang, wo es um die Physik geht und an welcher Stelle die Statistik in die Physik eindringt, ist interessanterweise vor allem von der theoretischen Physik die Rede. Und gerade dort, wo zum Beispiel Fehlerberechnungen wichtig sind, also da hat natürlich diese Art von Statistik eine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wann das in die Astronomie beispielsweise, astronomische Beobachtungen wirklich Einzug gehalten hat. Und da hat man dieselbe Art von Zuversicht, dass es sozusagen um den wahren Beobachtungswert herum gibt es eine Irrtumsverteilung. Mhm. Und wenn ich jetzt nur genug beobachte, meine Beobachtung oft genug habe und dann einen Mittelwert daraus berechne, dann komme ich sozusagen dem wahren Wert nahe. Also jede einzelne Beobachtung kann fehlerhaft sein, aber in der großen Zahl nähere ich mich dann dem wahren Wert an. Und das ist sozusagen der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt hat was damit zu tun, das ist ja auch durchaus interessant. Herr Gamm hat die Intelligenzgeschichten angesprochen und dass man ja die Statistik ja unter anderem dazu benutzt hat, also meinen Intelligenzquotienten festzulegen und so weiter und die Normalverteilung in diesem Mittelwert herum. Und da ist natürlich spannend, dass man, oder eigentlich durchaus auch eine offene Frage, inwieweit man diesen Wert schon irgendwie veränderbar ist. Also man könnte ja sagen, es ist jetzt Aufgabe des Staates, diesen Mittelwert zu verschieben durch Bildungsprogramme oder so etwas. Und genau das steht ja immer wieder in dieser Diskussion, zur Diskussion, ob das überhaupt möglich sei. Also im Grunde wird dieser Wert als ein quasi Naturwert gesehen. Jetzt kommt das Dritte, was finde ich auch interessant finde, und das Letzte, das bezieht sich auf das, was Herr Eckner gerade sagte, über die Streuung, und dass ohne Streuung diese Werte gar keinen Sinn haben. Aber dass man, obwohl man, das ist ja auch in der Physik so, also dass die Streuung und das Signifikanzniveau insbesondere, das Wissen des Signifikanzniveaus, sagt uns eigentlich etwas über die Bedeutung des statistischen Werts, also des numerischen Werts. Und das ist ja natürlich für die Physik eigentlich ganz charakteristisch, dass man sagt, einerseits ist die Welt, die wir beschreiben wollen, eine Welt, wo es wahre Werte gibt. Also es gibt hier einen wahren Wert, wie dies oder das sich verhält. Und trotzdem müssen wir, um unsere statistischen Methoden willen, im Grunde unendlich viele Beobachtungen machen. Also wir versuchen, je mehr Beobachtungen, desto besser. Und das Gesetz der großen Zahl sagt uns eigentlich, immer weiter beobachten, auch durchaus immer aus der gleichen Urne, wie es dann auch immer so schön hieß. Wir haben eine Urne mit, was weiß ich, 100.000 Kugeln drin oder vielleicht auch nur 1.000 Kugeln. Wenn ich genau wissen will, wie viele schwarze, wie viele weiße Kugeln sind da drin, muss ich eigentlich möglichst unendlich viel oft ziehen und gucken. Je öfter ich ziehe, desto näher komme ich an diese Welt. Also obwohl ich an etwas Statisches denke, denke ich zugleich an diesen unendlichen Forschungsprozess, der kein Ende hat. Also genau wie die Physik das eigentlich angeht. Und das ist natürlich hier dadurch gespiegelt, dass man sagt, einerseits ist die Gesellschaft dieser Körper, andererseits muss auch diese Permanenz der Datenerhebung, also das darf nicht ablassen. Also das sind so Aspekte, die jetzt für mich in der Diskussion nochmal das verdeutlicht haben. Und die Frage, die daran anschließen würde, wäre, wann kommt eigentlich der Begriff der Normalität da ins Spiel? Also dass man sagt, dieser Mittelwert, wie auch immer ist, wann heißt das Normalverteilung und woher verbiegt sich dann das quasi Normative darauf, dass es so sein muss, weil es ja schließlich ein Normalwert gibt, der einen Durchschnitt und Binnen orientieren müsste. Das ist natürlich der Physik fremd, würde ich mal sagen, dass der Normalwert oder der Mittelwert dann als eine Norm, an das sich die Dinge halten müssen, gesetzt wird.
Ich habe das jetzt leider nicht notiert. Also Quetelet spricht nicht von Normalverteilung, sondern das kommt Ende des 19. Jahrhunderts und zwar bei nicht für die Sozial. Das ist nicht so ein bekannter Name. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit bei der Normalverteilung die Norm mitgedacht ist. Das ist ein Punkt, der mich interessieren würde. Also eigentlich ist das ja relativ lang. Auch interessanterweise für die Juristen, die sich damit beschäftigen. Wenn wir jetzt an das Feld der Politik denken, wer arbeitet damit? Politiker, aber natürlich auch Juristen. Gerade im Bereich der Kriminalität sind es sehr schnell Juristen, die sich auch mit diesen statistischen Fragen beschäftigen. Dass da Normalität und Norm jetzt in dem Sinne, wie wir normativ sagen, sich überlagern. Das geschieht zwar, aber das geschieht erstmal, sag mal so, sozusagen weich im Diskurs. Das ist theoretisch nicht früh der Fall. Das ist eine schwierige Geschichte. Also es ist eigentlich bis heute so, dass man da so eine übergängige Zone des Redens hat. Es gibt das Normale, es gibt das Anormale oder das Unnormale und es gibt die Normen, an die man sich halten muss und eine Normalität, die etwas fordert oder dergleichen. Also so reden wir ja. Aber wie dieser Übergang von der im Prinzip ja deskriptiven Perspektive einer statistischen Normalität, also deskriptiv, wenn man ihre Verfahren ernst nimmt, und einer Norm im Sinne von etwas, das etwas vorschreibt, vielleicht sogar bewertet oder sanktioniert, wie man den sich vorzustellen hat, das ist ein ganz interessantes Großkapitel. Also da müsste man im Grunde eigentlich die 150 Jahre seit Quetelet genauer daraufhin untersuchen, wie sich diese Diskurse überlagern.
Da gibt's wir haben noch zwei Wortmeldungen und ich möchte Sie noch bitten, sich jetzt kurz zu fassen.
Eine Frage ganz kurz, das ist, er spricht ja von diesen mehreren Ebenen und Sie haben angesprochen, dass er sich mit Politikberatung auch beschäftigt hat. Stelle ich mir das schwierig vor, wenn ich jetzt irgendwie auf der Ebene dieser Welle bin, das ist eine grobe Welle, das ist jetzt so eine Art Naturgesetz. Hat er sich dann darauf beschränkt, dieses Gesetz an die Politik zu melden oder hat er auch gesagt, okay, wenn ihr dieses Gesetz ändern wollt, dann müsst ihr im Kleinen, was ihr nur auf die einzelnen Bürger eines Staates wirkt, Folgendes ändern? Also, weil dann hätte er in diesem Buch nochmal genauer erklären müssen.
Mhm. Also, was ich kenne, hat er sich da relativ bedeckt gehalten, was die Art der Maßnahmen angeht. Er hat nur diesen Handlungsoptimismus vermittelt. Also, er hat sehr stark gearbeitet gegen den Eindruck, der natürlich schnell aufkam, da er ja mit einem, im Prinzip mit einem deterministischen Universum rechnet, dass das alles dann bedeuten muss, dass es immer so bleiben wird. Da hat er sehr stark darauf hingewiesen, dass er doch eigentlich finde, das ist ein Instrument, mit dem man der Politik zeigen kann, dass sie handeln kann. Er hat sich dabei recht bedeckt gehalten, was sie nun tun soll, sondern er hat sich da sehr als Service-Einrichtung gegeben, was vermutlich auch politisch opportun war. Also mir ist auch nicht wirklich bekannt, wo er politisch stand, sage ich jetzt mal. Also ganz klar hat er sich aus zum Beispiel so malthusianischem Fahrwasser rausgehalten, was ja eine Möglichkeit gewesen wäre, sich da einzuklinken. Da steckt auch schon eine Entscheidung drin, eine erkennbare, also ein Willen zur Neutralität oder wie auch immer, oder Maßnahmen diesen Typs jetzt nicht empfehlen zu wollen. Und er hat im weiten Sinne für Reform optiert, was die Kriminalitätsfrage angeht insbesondere. Aber sonst gibt es da wenig Konkretes. Und natürlich die Themen, wo es sozusagen Konsens gab, eine Gesundheit, ist klar. Also da eine bessere Gesundheitspolitik und Lokalisierung von Problemgebieten in Städten, das war auch, ist auch eins der großen Themen des 19. Jahrhunderts, das Problem der Großstädte, wo dann in bestimmten Stadtteilen die Prostitution gedeiht und die nur alleinerziehende Mütter leben und so weiter. Also das sind aber Themen, da ist er auch nicht originell, sondern das ist sozusagen schon Konsens, dass man da was tun muss und da bietet er seine Werkzeuge an. Naja, also Experimente sind sicher nochmal ein Thema für sich, würde ich sagen. Also das, die Idee des Statistikers ist zunächst mal, dass er nicht experimentiert, sondern dass er nur Daten erfasst. Insofern würde wahrscheinlich Quetelet protestieren, wenn man ihn mit so einem Experiment irgendwie verknüpfen würde. Aber meine Skepsis war ja zu hören. Also jedenfalls denke ich, es ist ein Problem, wenn man diese einfache Suggestion verknüpft mit statistischen Informationen. Die Suggestion, dass von der Ebene, wo irgendetwas erhoben wird, wo irgendetwas in sozusagen in einem alltagsweltlichen Sinne evident sein mag oder dergleichen, durch Abstraktion von Daten, durch dieses Einbringen der großen Zahl und dann am Ende noch das Arbeiten, also das ausführliche Arbeiten mit Zahlen über mehrere Etappen hinweg, dass man da zu Auskünften oder Wahrheiten oder wie auch immer kommt, die dieselbe Qualität haben, wie das, was in so einem Sinne von Alltagsevidenz erlebbar ist. Also was immer das ist, es ist etwas anderes. Ob das jetzt schlechter ist oder ob das ganz alles immer nur Betrug ist, das ist eine zweite Frage. Also ich finde es immer spannend, solche Sachen an Themen zu diskutieren, die uns wirklich angehen. Ja? Also sagen wir mal CO2, ja? Oder das Beispiel mit dem Impfen. Will man jetzt sagen, diese Statistiken besagen alle überhaupt nichts? Also wenn man da in sich reinhört, merkt man, dass einem das auch nicht so leicht fällt, zu sagen, das ist jetzt alles nur erfunden. Aber welchen Status haben diese Aussagen? Das ist eine Frage, die man stellen muss. Und dass die nicht einfach zu beantworten ist, das ist der Punkt, der mir wichtig war.
Ja, vielen Dank nochmal.
Er hatte sich noch...
Der Diskussion. Also wir haben, wir hören den Glockenschlag, okay. Das ist eigentlich das ultimative Ende der Veranstaltung hier im Raum. Aber wir können die Veranstaltung, die Diskussion einfach fortsetzen. Und ich würde vorschlagen, heute sind alle einzustellen zum Café Zoo. Wissen alle, wo das ist? Und die kleine Stadtkirche. Ja, vielen Dank.